An einem Sommerabend des Jahres 2004 startete in Helsinki eine Gruppe junger Menschen von einem Café aus zu einer ungewöhnlichen Stadtführung. Thema waren die sogenannten Grillis, traditionelle Imbissbuden in Helsinki, die es schon auf eine über 100-jährige Tradition zurückblicken. Das sind sowas wie mobile Würstchenverkäufer, die früher ihre Waren von umgebauten Fahrrädern aus feilgeboten haben. Ungewöhnlich dabei war aber dann weniger das Thema der Führung, sondern vielmehr die Kommunikationsform, die dafür gewählt wurde. Verschiedene Teilnehmer der Gruppe trugen nämlich tragbare Radios mit sich und auch die Führerin der Gruppe selbst sprach nicht direkt zu den Teilnehmern, sondern in ein Mobiltelefon, das mit einer lokalen Radiostation, dem Annie-Radio, das ist da unten auch genannt, verbunden war. Weitere Mithelfer dieser Führerin befragten auch Passanten mit Mobiltelefon, das sehen Sie auch da rechts auf dem mittleren Bild. Die Führung wurde live im Radio ausgestrahlt. Das ist an sich ja gerade an so einem Ort wie diesem noch nichts Besonderes. Aber auch die Teilnehmer selbst sollten eben die Führung nicht direkt verfolgen, also sozusagen vom Mund der Führerin direkt in ihr Ohr, sondern vermittelt über die mitgenommenen Radios. Das war insofern sehr spannend, als man, wenn man nahe bei der Sprecherin stand, die Führung tatsächlich doppelt hörte, einmal ihre wirkliche Live-Sprache und dann aber das, was aus den mitgetragenen Radios kam, die vermeintliche Live-Übertragung, vermeintlich deswegen, weil es eben natürlich nicht gleichzeitig war, sondern leicht zeitversetzt, diese beiden Töne, die ankamen. Live ist also da schon ein sehr dehnbarer Begriff, das ist ja auch sicher allen aufgefallen, die im letzten Sommer die Fußballübertragungen auf den Straßen in den großen Städten Europas mitbekommen haben, dass in den verschiedenen Sendern auch die Tore zu verschiedenen Zeitpunkten fielen, also die Leute so ein bisschen versetzt jubeln hörte. Also auch im Äther scheint es Trecker und Sportwagen zu geben, die mit verschiedener Geschwindigkeit die Informationen übermitteln. Ja, die Grilli-Performance war eine recht humorvolle Reflexion von Verhaltens- und Kommunikationsformen des Medienzeitalters. Die Gruppe war physisch zusammen. Die Kommunikation erfolgte dennoch via Radio und Mobiltelefon. Der Ton oder die Führung wurde in ganz Helsinki direkt übertragen, öffentlich übertragen. Die Führung hatte aber einen sehr intimen Charakter und machte eigentlich auch nur bei direkter Anwesenheit am Ort Sinn. Die Gruppe selbst war extrem mobil, inklusive der tragbaren Radios, im Gegensatz wieder zu den Grilli-Ständen, die sich inzwischen von mobilen Verkäufern zu festen Häusern direkt gewandelt haben. Da könnte man jetzt schließen, dass dadurch, dass die Menschen selbst so mobil geworden sind und im Prinzip ihren alltäglichen Aktionsradius so extrem vergrößert haben, es sich die Grillis leisten können, auf Mobilität zu verzichten. Gleichzeitig wurde das Radio hier als Lautsprecher genutzt. Die Führung wird also auch im Realraum öffentlich, also direkt um die Führerin herum, und die Passanten bekommen mit, was passiert. Ganz anders ist das bei einer Aktion, die die Künstlergruppe Ligna 2002 in verschiedenen deutschen Städten durchführte bzw. durchführen ließ. Hier wurde die Öffentlichkeit bewusst im Unklaren gelassen über die Vorgänge. Der nicht eingeweihte Zuschauer konnte eigentlich nur staunen, wenn plötzlich auf den Bahnsteigen zum Beispiel des Hamburger Hauptbahnhofs mehrere hundert Passanten, wie von magischer Hand gesteuert, gleichzeitig die Hände hoben, sich auf den Boden setzten oder ihre Hände zum Betteln aufhielten. Die vermeintlichen Passanten trugen mobile Radioempfänger mit Kopfhörern und waren vorher via Internet dazu aufgefordert worden, sich mit diesen auf eine vorgegebene Frequenz eingestellten Geräten zu einer bestimmten Zeit am Bahnhof einzufinden, um die per Radio übermittelten Befehle auszuführen. Das spielte sich ab vor dem Hintergrund der gerade in dieser Zeit sehr verbreiteten Idee der Flashmobs. Heidi Grundmann hat darauf gestern schon kurz angespielt, diesen blitzartigen Massenversammlungen, die kollektiv vorab per Internet oder Mobiltelefon verabredete kurze Aktionen durchführten. Also es war fast so ein Volkssport, Underground-Volkssport oder was auch immer. Der Gegensatz bei Legner war, die Aktionen waren nicht vorher verabredet, sondern wurden eben durch die Rundfunkempfänger live übertragen. Dadurch gab es ein größeres Repertoire der Aktionen und eine genauere zeitliche Abstimmung. Die Aktionen und Gesten, die durchgeführt wurden, waren allesamt Handlungen, die auf deutschen Bahnhöfen verboten waren, wie etwa das Betteln oder Lagern. Legner wollte, abgesehen von der, wie man hier sieht, ja auch ästhetisch ganz beeindruckenden Choreografie von Alltagshandlungen, zeigen, wie die gemeinsame Aktion einer Gruppe, organisiert durch moderne Medien, derartige Verhaltensmaßregeln unterminieren kann, gleichzeitig aber natürlich auch auf diese Verhaltensmaßregelungen im vermeintlich öffentlichen Raum erst hinweisen. Während also die Grilli-Performance das Radio mehr oder weniger als Lautsprecher genutzt hat, nutzte es Ligner als versteckten Informationsgeber. Die Grilli-Performance stellte Definitionen von privat versus öffentlich, live versus medial vermittelt in Frage. Das Radioballett hatte hingegen einen sehr viel direkter politischen Anspruch, nämlich den Protest gegen vorgegebene Regeln mittels spontaner Solidarisierung, ermöglicht durch moderne Kommunikationsmedien, die hier allerdings wieder nur einer eingeweihten Gruppe vorbehalten sind. Ja, sozusagen der Gegenpol von spontaner Solidarisierung ist organisierte Überwachung. Und Überwachung ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für den drahtlosen Kommunikationsraum und die neuen Medien und damit auch für die Künstler. Ich möchte auf den Bereich jetzt nicht so intensiv eingehen, weil Inke da ja auch schon eine ganze Menge zu gesagt hat. Es gibt natürlich auch da noch andere Medien, mit denen die Künstler arbeiten, zum Beispiel in dem andere Handys per Bluetooth überwacht werden, in dem WLAN-Netze gehackt werden oder Ähnliches. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, was vielleicht einen ganz schönen Kontrapunkt auch zu der Arbeit von Marco Pelchern bildet, weil es im weitesten Sinne, Marco Pelchern hat ja auch immer so ein bisschen diese Space-Atmosphäre, würde ich mal sagen, zumindest mit seinen Stationen. Die Gruppe Countercopy aus Wien tritt per SMS mit ihren Rezipienten in Kontakt, baut aber wiederum ganz im Gegensatz zu Marco Pelchern eine vollkommen fiktive Welt um das von ihnen aufgebaute Netzwerk auf. Sie lässt nämlich die Spieler via SMS und Internet ein virtuelles Rennen zum Mars veranstalten. Es ist also so, dass man sich sozusagen Pate für ein Raumschiff wird und sobald man eine SMS bekommt, möglichst schnell reagieren muss. Sie sehen da so eine SMS, wo man einfach nur mit A oder B antworten muss, ob man jetzt durch das schwarze Loch hindurchfliegen will oder an der Seite vorbeifliegen will. Bei anderen Befehlen musste man möglichst schnell einen Internetcomputer suchen und so alte Arcade-Spiele spielen am Rechner, um weiterzukommen, sein Raumschiff weiterzubringen. Zunächst also auch eine sehr launige Aktion eigentlich, eine sehr launige künstlerische Aktion. Man muss aber sagen, dieses ganze Rennen ging über etwa 4 Wochen. Und die SMS wurden auch sehr schnell zur Last, kamen sie doch mit Vorliebe nachts oder während wichtiger Sitzungen am Arbeitsplatz und man musste dann also abwägen sozusagen, welche Identität einem in dem Moment wichtiger war. Thematisch der Wettlauf zum Mars stellt natürlich auch die Frage nach dem Sinn und Unsinn und den politischen Zielen von technologischer Entwicklung. Also es war bewusst gewählt. Man sieht ja hier auch an dieser Sowjetästhetik, die da gewählt wurde. Also es ist natürlich eine andere Form von Retroästhetik, aber dennoch ging es natürlich auch sehr stark um diese politischen Implikationen der Weltraumfahrt. Die Inszenierung als Spiel kann man auch dann so interpretieren, dass eigentlich diese ganzen Aktivitäten der Weltraumfahrt von, sagen wir mal, 99,9% der Bevölkerung ja ohnehin nur medial wahrgenommen werden. Es gibt ja auch immer noch diese Diskussion um die Apollo-Landung, ob die jetzt wirklich stattgefunden hat oder in irgendeinem Studio inszeniert war. Also auch da dann eben die Frage, können wir es nicht eigentlich als Spiel austragen, weil im Endeffekt bleibt sich das doch gleich. Das wurde dann auch mit verschiedenen Zitaten von den Künstlern nochmal deutlich gemacht. Ja, ganz klar wurde aber eben mit diesen SMS, die man bekam, dass man aufgefordert wurde, sozusagen ein Leben als multiple Identität zu führen, die sich stetig auf neue Kommunikationsnetze einstellen muss, da der moderne Mensch nicht mehr am realen Aufenthaltsort, sondern genauso stark inzwischen im Herzraum verankert ist. Außerdem zeigt sich an den 3 Projekten, die ich jetzt gezeigt habe, auch sehr stark die Komplexität des neuen Datenraums. Die Technologien sind nicht mehr eindeutig voneinander trennbar, sondern oft in Kombination angewandt. Dazu würde ich Ihnen gerne ein Zitat vorlesen von Usman Haag, dessen Projekt ich gleich auch noch kurz zeigen werde. Er schreibt, besonders urbane Räume haben eine vielfältige und pulsierende Herzkultur, in der mobile Telefonate sich mit SMS überkreuzen, Fernsehübertragungen mit Garagentoröffnern verschmelzen, die mit Radioübertragungen und drahtlosen Notebooks interferieren, ganz zu schweigen von den natürlichen elektromagnetischen Wellen, die ohnehin in der Atmosphäre existieren. Also diese Vielfalt sowohl der Medien als auch der dadurch entstehenden Daten ist ein ganz wichtiges Thema für die Künstler heute. Und viele der Künstler machen dann eben auch nicht mehr so Kommunikationsprojekte, wie zum Beispiel die Grilli-Performance oder die Ligner-Performance, sondern untersuchen tatsächlich diese Datenvielfalt im Herzraum. Und dazu kann man sicher auch Marco Pelchern eben zählen, den Inke schon genauer vorgestellt hat. Vielleicht noch 2 andere Beispiele. Eins möchte ich nur kurz streifen. Anthony Dunne und Fiona Raby haben ein Radio entwickelt, ein Autoradio, mit dem man durch die Straßen fahren kann und wo man dann aber nicht eben nur die normalen Radiofrequenzen abrufen kann, sondern zum Beispiel auch die Informationen, die von Babyfonen auf die Straße gelangen oder eben auch diese sogenannten Sphericks, die aus der Atmosphäre kommen, und sie haben sogar Vögel mit Radiosendern ausgestattet. Also einfach oben sieht man auch dann so ein bisschen natürlich visuell dargestellt, wie dieses Auto durch die Straßen fährt und dann die ganz verschiedenen Geräusche hört, die, sie nennen das häusliche Klanglandschaften, die im Prinzip so aus den Häusern, sie bezeichnen auch das als Träume der Objekte, also alles, was so abgegeben wird an Informationen, was eigentlich gar nicht unbedingt zur Abgabe geplant ist nach außen. Das wäre eine stärker aufs Akustische angelegte Auseinandersetzung mit diesem Herzraum. Usman Haag, den ich eben schon erwähnt habe, geht mehr ins Visuelle dabei. Und zwar hat er in dem Projekt SkyEar ein Kohlefasernetz zusammengestrickt mit 1000 leuchtenden Heliumballons und mehreren Dutzend Mobiltelefonen, die darin eingebaut waren. Die Ballons enthalten kleine Sensorkreisläufe, die auf elektromagnetische Felder reagieren, besonders auf solche von Mobiltelefonen erzeugte. Und wenn diese Sensoren aktiviert werden, dann schalten sie extrem lichtstarke farbige LEDs. Sobald man diese Wolke also in den Himmel entlässt oder dieses Himmelsohr, wie er es nennt, ich weiß nicht, ob er da, Inke, weiß das, ob er sich da auch auf Klebnikow bezieht mit dem Ohr, aber wahrscheinlich, ja, auf alle Fälle entlassen diese Sensoren dann eben, wenn die in den Himmel entlassen werden, diese Sensoren und die Ballons, dann reagieren sie eben auf die vorbeiziehenden elektromagnetischen Felder. Und man kann die Ballons auch, beziehungsweise die Telefone vom Boden aus anrufen und kann dann wirklich selber nachvollziehen, wie die eigenen Telefonanrufe diese Wolke auch verändern. Da habe ich einen kleinen Filmausschnitt, den ich Ihnen jetzt mal zu zeigen versuche. Eine sehr ästhetische Umsetzung dieses Phänomens der im Raum existierenden elektromagnetischen Wellen. Was in solchen Projekten deutlich wird, ist eben, dass der Herzraum uns als eine neue oder zumindest sich stetig verdichtende Raumform umgibt, die sich eigentlich parallel zum geografischen Raum aufbaut. Das wurde ja auch vorher schon des Öfteren erwähnt. Was ich jetzt im letzten Teil meines Vortrags noch ansprechen möchte, ist, wie es um diese Verbindung von Herzraum und uns vertrautem geografischen Raum steht. Also wir haben ja schon gesehen, Usman Haag spricht davon, dass diese elektromagnetischen Felder über urbanen Gegenden sich verdichten. Also ganz unabhängig ist der Datenraum nicht vom realen geografischen Raum. Auch Anthony Dunne und Fiona Raby untersuchen ja im Prinzip durch die Fahrt durch den Realraum den Datenraum, der auch damit verbunden ist. Aber es gibt natürlich auch eine Technologie, die speziell dafür gedacht ist, mobile Daten wieder an den Realraum zu binden, nämlich die GPS-Technologie. Damit können ja per Satellitenortung mobile Geräte ihre genauen geografischen Koordinaten ermitteln und per Programmierung mit diesen Koordinaten können die Elemente des Herzraums an bestimmte geografische Orte gebunden oder zumindest mit ihnen verbunden werden. Auch diese Technologie wird von Künstlern auf ganz unterschiedliche Weise thematisiert und da möchte ich Ihnen zwei Künstler vorstellen. Ein erstes Beispiel ist die Arbeit Wasser des Berliner Künstlers Stefan Schemer, die er 2004 für die Cuxhavener Nordseeküste konzipiert hat. Also es sind die beiden, die ich eben auch schon erwähnt habe. Sie sehen hier einfach mal die Gegend, die hoffentlich heute nach dem großen Sturm auch noch so aussieht, wie sie gestern noch aussah, wo diese Arbeit stattgefunden hat und unten exemplarisch einen Besucher oder Hörer dieser Arbeit, weil vielmehr ist da visuell einfach jetzt so in der Dokumentation nicht zu sehen. Das muss man schon selber erleben. Der Besucher der Arbeit wird aufgefordert, den Küstenstreifen zwischen Deich und Schifffahrtslinie zu erkunden, und abhängig von seinem Standort hört er verschiedene vom Künstler selbst verfasste Textfragmente, die sich je nach Bewegung, Richtung und Ausdauer der Rezipienten zu einer Geschichte zusammenfügen. Den Rahmen bildet ein Kriminalfall, eine verschwundene Frau, die es zu suchen gilt. Die Texte changieren zwischen pragmatischen Handlungsanweisungen, sehr persönlichen Erinnerungen, wobei man nicht genau weiß, wessen Erinnerungen das nun wirklich sind, und naturwissenschaftlichen und philosophischen Beobachtungen zu Wetter- und Unterwasserwelt. Die Erzähler sind mal distanzierte Beobachter, mal Protagonisten der Szenen, treten miteinander in Widerstreit, schwanken zwischen Fiktion, Realität und Traum, Gegenwart und Vergangenheit. Dabei ist aber die Handlung, diese fiktive Erzählung, ganz eng an die Landschaft gebunden, denn es werden Landschaftselemente erwähnt, Witterungsphänomene beobachtet und Ereignisse, die sich an Orten, an denen der Besucher vorbeikommt, abgespielt haben oder abgespielt haben könnten, werden beschrieben. Der Herzraum wird damit also zum fiktiven Erzählraum, der aber über die GPS-Koordinaten an bestimmte reale Orte des geografischen Raums und gleichzeitig auch in den sozialen Raum des touristischen Strandlebens eingebunden wird. Die Landschaft wird damit zum Schauplatz der Geschichte. Sie liefert die Bilder zum Text. Unbeteiligte Passanten werden zu Statisten oder, wenn man es will, auch zu Hauptdarstellern der Handlung. Man fühlt sich wie in einem Film, in dem man jedoch gleichzeitig Schauspieler und Zuschauer ist. Schon in dem Projekt von Stefan Schemert wird also deutlich, dass zwar die GPS-Technologie es ermöglicht, Daten technisch ganz genau zu lokalisieren, inhaltlich wird von den Künstlern aber oft eher eine Verwirrung des Besuchers gewünscht. Man fragt sich nämlich, welche Rolle habe ich eigentlich in dieser Arbeit, welche haben die Passanten und vor allem, und das wurde auch heute Morgen, finde ich, schon so ein bisschen deutlich, die Frage nach der Zeit, in der man sich eigentlich bewegt. In welcher Zeit oder zu welchem Zeitraum, in welchem Zeitpunkt passen oder passten die Daten des Herzraums zum Realraum? Also bewegt man sich sozusagen in verschiedenen Zeitschichten? Wo sind diese Stimmen, die ich höre, jetzt im Moment, oder ist das was, was ich sozusagen was von früher aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft in diesen Rezeptionssituationen zurückprojiziert wird? Also das wird daran, finde ich, ganz spannend deutlich. Noch weiter geht in diesem Ansatz die amerikanische Künstlerin Terry Rueb, ebenfalls mit einer Arbeit für das Cuxhavener Wattenmeer. Sie verortet mittels GPS Fragmente literarischer Texte, die sich mit Phänomenen der Suche und des Verlorenseins beschäftigen in der Landschaft. Allerdings haben hier die Texte eben keinen festen Ort in der Landschaft, obwohl sie auch mit GPS-Technologie arbeitet, sondern die Künstlerin lässt diese Texte analog zu den Gezeiten der Nordsee über die Landschaft wandern. Und da habe ich, damit man das verstehen kann, auch einen kleinen Filmausschnitt.
Satellites. The installation consists of a 2 kilometer square region of sound areas that drifts with the tide. At low tide, the sounds linger on the tidal flats. At high tide, they flood the landmass of the little town of Cuxhaven. Sounds are.
Ich zeige Ihnen gleich noch ein bisschen mehr, aber zunächst noch weiter zur Beschreibung. Der Besucher stößt also dadurch, dass sich die Texte immer bewegen, sehr zufällig auf die Texte, die wenige Stunden später schon an ganz anderen Orten zu hören sind. Rueb thematisiert hiermit also sowohl mit den ausgewählten Textfragmenten, die sich eben auch inhaltlich mit Verlorensein und Suche beschäftigen, als auch im Konzept der Arbeit, die stetig in Bewegung ist, den Datenfluss und im Prinzip so eine Art Ausgeliefertsein des Menschen in diese verschiedenen Datenwelten, in denen eine Orientierung nicht immer einfach ist. Ich zeige Ihnen jetzt noch einen ganz kleinen Ausschnitt, dass Sie so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen.
Broken hoops on the shore, and at the land a maze of dark cunningness. Farther away, chalk-scrawled back doors, and on the higher beach, a drying line with 2 crucified shirts. Weiter fort, Kreide.
Also sie hat es in diesem Ausschnitt jetzt auch, den sie nachher als Dokumentation erstellt hat, auch schon so gezeigt, dass im Prinzip das Wasser kommt. Also das ist dieses typische Wandern der Gezeiten dort im Wattenmeer und das eben wirklich zusammenhängt mit den Texten, die über die Landschaft ziehen. Gut, und damit komme ich auch zu meinem letzten Beispiel. Vielleicht noch ganz kurz dazu, weil Sie jetzt auch die beiden Sprachen gehört haben. Das war nicht nur den Besuchern dort in Cuxhaven auf die Besucher abgestimmt, dass es in Englisch und Deutsch lief, sondern ihr ursprüngliches Konzept war tatsächlich, das an mehreren Orten über den Globus zu verteilen, diese Installation, und die Texte tatsächlich sehr viel weiträumiger fließen zu lassen über den Globus und damit eben auch so die Kommunikation über Grenzen hinweg darzustellen und sich diese Texte dann über Städten oder an Mauern wiederum verdichten zu lassen. Aber das war jetzt erstmal so eine erste Realisierung des Projekts. Ich möchte aber mit einem Audioausschnitt aus einer aktuelleren Arbeit von Terry Rueb enden. Und zwar hat sie 2005 eine Arbeit für die Innenstadt von Boston konzipiert mit dem Titel Itinerant, wo sie Fragmente aus Mary Shelleys Roman Frankenstein, der ja auch für die Medienkunst sehr interessant ist, weil es um diese Generierung eines Kunstmenschen geht, der dann wieder seinen Creator im Prinzip hinterher verfolgt. Fragmente aus diesem Roman hat sie mit selbstverfassten, teils autobiografischen Texten zum nomadischen Leben des modernen Menschen verbunden. Und ich finde, dass das nochmal ganz schön den Anspruch einiger Künstler zeigt, dass sie im Prinzip klar machen wollen, dass diese Datenvielfalt, der Herzraum, trotz der genauen Lokalisierungsmöglichkeiten und vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten eine Herausforderung an den Menschen darstellt, der eben seine eigene Identität nicht mehr nur über räumliche Zugehörigkeit definieren kann, sondern über sein Eingebundensein in das Netz der Daten, die in steigendem Maße über drahtlose Verbindungen geknüpft sind.
And now I come to a new city, after a string of new cities, 36 years long. Most of us live far from where we began. With each move, our map grows more partial. I pause and wonder what it must be like to go from Kansas to Kuwait, Saudi Arabia, Spain. It's hard enough to reconcile the spaces of my own life contained in such simple coordinates when compared to his. I turn a corner and think, isn't this moment like Abingdon Square, where pancakes are served on the second floor, windows looking down on a valley in San Francisco, the sun of Marin glows like sunsets in Rome, and Los Angeles leads to lemony trees in southwest Australia. Berkeley, like Boulder in springtime, the view from my deck way up on Potrero, where I finally told my parents, with Soma stretched below us, its gridded expanse stretching out to Tribeca and sometimes even to Chelsea. Milk Street winds into Maiden Lane, where Oxford crosses Tottenham Road. In Via Tuonabuoni, you can get potato pizza even on Sunday, just like on Lower Broadway and Market Street in the Mission. Valencia, like Mass Ave in the teens, between Harvard and Porter. Washington Street, Lower Broadway, or Market with hints of Helsinki, where Kennedy Plaza curves to Way Bosset, all the way to Via Campucho, where clocks, orologio, were sold next to shoes, by the church where nobody goes. The smell of ceramic.
Okay, vielleicht so viel, und mit diesem letzten Bild, das auch von der Künstlergruppe Counter Coffee in Cuxhaven erstellt wurde, möchte ich Ihnen dann für Ihre Aufmerksamkeit danken.